HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Es ist schon ein trauriges Bild, immer wieder brechen Waldbrände aus, viele, viele Bäume gehen kaputt, was bleibt ist schwarze Asche und verkohlter Boden. Ja, auch in Hessen ist das so. In den vergangenen Monaten hat es zum Beispiel immer wieder im Wald bei Heusenstamm im Kreis Offenbach gebrannt. Die Schäden dort im Wald, die sind beträchtlich. Aber das soll natürlich nicht so bleiben, denn die betroffenen Areale sollen bald neu bepflanzt werden. Und sie könnten zu sogenannten Zukunftslaboren werden. Was das bedeutet und wie die Aufforstung gehen kann, darüber berichtet Reporter Wolfgang Hettfleisch.
Am geschwärzten Boden kämpfen sich erste Grashalme ans Licht. Aber bis sich das Waldstück südlich von Heusenstamm vom Feuer erholt, das dort vor ein paar Wochen eine 2 Hektar große Fläche verwüstet hat, wird es dauern. Und von den hoch aufragenden Kiefern dort muss Revierförster Michael Kobras Abschied nehmen.
Das Feuer ist hier vom Boden schon ein wenig an die ganzen Stämme übergegangen, deswegen auch das Schwarze. Sie können die Krone der Bäume sehen, die sind alle rot oder braun, die sind tot, die werden wegkommen.
An die 60 Mal hat es in diesem Waldgebiet im Kreis Offenbach seit dem Frühjahr gebrannt. Auch mutwillige Brandstiftung war im Spiel. Dort, wo größere Baumbestände in Flammen aufgegangen sind, stehen die Fachleute vom zuständigen Forstamt Langen nun vor der Frage, was dort künftig wachsen soll. Die Roteichen zum Beispiel, die neben den verkohlten Kiefern stehen, haben den Waldbrand im Juli ganz gut weggesteckt. Sie stehen laut Kobras nicht zufällig am Waldrand.
Das wurde mal gemacht als sogenannter Brandschutzstreifen, dass vom Feld kein Feuer in den Wald kommt. Die Roteiche ist sehr schwer entflammbar aufgrund der Säuren, Gerbsäuren, die sie im Holz hat.
Das heißt aber nicht, dass künftig überall, wo sie im Wald gebrannt hat, Roteichen gepflanzt werden. Die Aufgabe für den Langener Forstamtsleiter Melvin Mieker und seine Leute ist komplex.
Wir gucken erstmal, dass die Baumart hierher passt. Es gibt ja Mammutbäume aus Nordamerika, die haben eine sehr dicke Rinde, die sind sehr widerständig gegen Feuer. Die passen hier aber klimatisch nicht gut hin. Und deswegen werden wir nicht nur, weil die jetzt waldbrandresistenter sind, überall Mammutbäume pflanzen.
Was aus der großen Brandstelle nahe den Heusenstammer Feldern wird, bestimmt auch die Kommune mit. Es handelt sich um Stadtwald. In der Zielrichtung ist sich der erste Stadtrat Uwe Heidu aber mit den Fachleuten einig.
Wir wollen Mischwaldkulturen, die auch deutlich klimastabiler sind. Und jetzt müssen wir natürlich auf den Flächen, die jetzt so geschädigt sind, dass sie nicht mehr bewirtschaftet werden können, entsprechend neu handeln.
Laut Revierförster Kobras soll und wird es schnell gehen.
Ende des Jahres soll diese Fläche geräumt werden. Und dann nach Besprechung mit der Stadt wieder neu aufgeforstet werden. Hier überlegen wir im Moment eventuell mal die wärmeliebende Art Kastanie einzubringen.
Für Forstamtsleiter Mika sind beim Aufforsten der Brandflächen 3 Aspekte maßgeblich. Die Ökologie, die Funktion des Waldes als Erholungsraum für die Menschen und die Holzwirtschaft.
Bei der Esskastanie ist es ganz einfach. Die blüht schön, da sind auch viele Insekten dran interessiert. Sie liefert ein sehr wertvolles, sehr dauerhaftes Holz und sie sieht auch einfach schön aus. Also haben wir alle Funktionen mit dem Baum erfüllt.
Entschieden ist die Frage, was auf den 2 Hektar bei Heusenstamm geschehen soll, aber noch nicht. Die Waldgebiete im südlichen Rhein-Main-Gebiet werden sich verändern. Der Langener Forstamtsleiter Mika will vor allem auf Eichen setzen. Ein Kurs, der zurück zu den Wurzeln führt. Die Gegend war mal ein riesiger Wald, in dem der Adel gejagt hat. Sein Name? Bannforst 3 Eich.
Was wird im Wald bei Heusenstamm nach den Bränden nun angepflanzt? Reporter Wolfgang Hettfleisch hat uns über diese Frage berichtet. In Deutschland leben so wenig junge Menschen wie noch nie zuvor. Das hat das Statistische Bundesamt kürzlich bekannt gegeben. Wie sehen die Zahlen aus? Zum Ende des Jahres 2021 gab es rund 8,3 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Bei uns in Hessen leben laut Statistik im Werra-Meißner-Kreis die wenigsten jungen Menschen. Das Durchschnittsalter liegt hier bei 47 Jahren. HR-Info-Reporter Carsten Gohlke berichtet.
Vincent Koch begrüßt mich auf einer kleinen Parkbank in Groß-Almerode. Der junge Mann ist bekannt im Ort. Menschen, die vorbeigehen, grüßen den Jungparlamentarier, der mit seinen Freunden in den vergangenen Jahren hier so viel bewegt hat.
Also vor allem in Groß-Almerode jetzt direkt haben wir das Jugendparlament aufgebaut, was es so in der Form eigentlich einzigartig ist bei uns im Werra-Meißner-Kreis. Da haben wir zum Beispiel WLAN an öffentlichen Orten, wir haben in allen Bürgerhäusern jetzt WLAN. Wir haben letztes Jahr ganz frisch hier unten am Campingplatz ja einen kleinen Spielplatz gebaut, eine Hütte, einen Basketballplatz. Und sonst haben wir einfach versucht, auch mit verschiedenen Veranstaltungen so ein bisschen ja die Jugend raus rauszulocken.
Er lebt gern in Groß-Almerode.
Ich finde, wir haben hier eine sehr, sehr gute Vereinskultur, wo man sich auch nach der Schule in der Freizeit sehr engagieren kann, sei es im Fußballverein oder auch was Musikalisches. Und auch so finde ich eigentlich unserem Werra-Meißner-Kreis sehr, sehr schön, allein schon auch von der Natur und was wir hier dann in dieser Hinsicht auch zu bieten haben.
Doch immer mehr junge Menschen verlassen den Werra-Meißner-Kreis und Vincent kennt auch einige der Gründe dafür.
Ja, ich kann das verstehen. Ich habe jetzt in diesem Jahr mein Abitur geschrieben und wenn man dann so guckt, wie geht es weiter in der Zukunft, was will man machen, will man studieren, will man eine Ausbildung machen und vor allem, wenn man sich dafür entscheidet, zu studieren zu gehen, das ist natürlich im Werra-Meißner-Kreis eher schlecht. Da zieht es dann den einen oder anderen nach Kassel oder nach Göttingen und manche auch noch weiter weg.
Kai Siebert ist im Kreis verantwortlich für Jugend und Familie und auch er weiß, sein Landkreis mit einem Altersdurchschnitt von 47 Jahren ist nicht gerade ein Eldorado für junge Leute. Auch er kennt die Gründe für diese Struktur. Hier gilt's gegenzusteuern und das funktioniert am besten dadurch, dass man eben diese Altersgruppe der jungen Menschen in viele Prozesse einbindet und vor allem sie motiviert.
Ja, sich aktiv an der Gestaltung der Region auch zu beteiligen und das Gefühl, selbst wirksam zu werden, indem man auch erfolgreich sich in gesellschaftliche Prozesse einmischt und sich dann mit seinen eigenen Interessen auch in der Gesellschaft einbringen und durchsetzen kann.
Gerade aktuell beweist ja der Werra-Meißner-Kreis mit dem größten Open-Air-Festival Hessens, dass genau das möglich ist.
Ich möchte mal behaupten, dass dieses Wochenende der Werra-Meißner-Kreis der jüngste in ganz Hessen ist, weil hier das Open-Flair-Festival stattfindet, das größte Festival Hessens mit 20.000 jungen Menschen. Das ist natürlich ein Festival, was nicht aus dem Himmel gefallen ist, sondern was sich in den letzten 35 Jahren entwickelt hat aus einer Jugendinitiative und vielen Unterstützern und vielen Ermöglichern, die es hier in der Region gibt.
Siebert weiß um die Stärken des ländlich geprägten Kreises und die kurzen Wege, die es gerade hier ermöglichen, besondere Projekte viel schneller auf den Weg zu bringen, als das in großen Ballungszentren möglich wäre. Ein Beispiel dafür ist das Medienwerk in Eschwege.
Aber so ein klassischer Traum von Jugendlichen, mal irgendwas mit Medien zu machen, das findet hier nicht statt. Und wir haben dann überlegt, wie könnten wir einen Ausbildungsbetrieb schaffen, der Bildgestalter, Medien, Bildton hier ermöglicht. Und haben dann das Medienwerk geschafft, wo 15 Leute entweder über Ausbildungsplätze, über feste Anstellungen oder über FSJ und sowas arbeiten.
Auch Vincent wird in den nächsten Tagen seinen Heimatort Groß-Almerode verlassen. Er zieht nach Göttingen, um dort zu studieren. Er weiß aber auch, dass es für ihn nur eine Station sein wird, denn sein Herz, das bleibt in Groß-Almerode.
Es passt einfach, ja, und irgendwie ist man ja hier groß geworden, man verbindet ja viele Erinnerungen auch hier mit den Ortschaften und auch in mich zieht es jetzt erstmal weg Richtung Göttingen, aber auch ich habe mir fest vorgenommen, dann irgendwann wieder zurückzukommen.
Damit ist er dann ganz und gar auf der Linie mit Kai Siebert, denn der empfiehlt seinen jungen Menschen im Kreis ganz klar.
Geht weg. Geht tatsächlich raus aus dem Werra-Meißner-Kreis, guckt euch die Welt an und kommt mit all den Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, wieder zurück.
Laut Statistik leben bei uns in Hessen im Werra-Meißner-Kreis die wenigsten jungen Menschen. Reporter Carsten Gohlke hat sich mal umgehört, welche Perspektiven sie dort haben. Sternschnuppen, die sind doch wirklich sehr, sehr schön anzusehen und von denen gibt's sehr viele. Und zwar in dieser Nacht von Freitag auf Samstag, da erreicht ein Sternschnuppenstrom am Nachthimmel sein Maximum. Ein bisschen ungünstig nur das Licht des Vollmondes. Ja, das könnte es den Schaulustigen erschweren, das Spektakel zu sehen, jedenfalls die dunkleren Sternschnuppen zu erkennen. Der Rat der Vereinigung der Sternenfreunde in Deutschland, nachts nach Osten schauen. Daniel Kätner.
Heute Nacht sollten Sie mit mir einen Blick in den Himmel werfen. Es lohnt sich. Der Perseidenschwarm erreicht seinen Höhepunkt. Mit einem bisschen Glück kann man jede Menge Sternschnuppen sehen. Vor allem im Sternpark Rhön. Hier ist es nachts dunkler als kaum woanders in Hessen. In diesem Jahr gibt es allerdings ein Problem. Der Vollmond, sagt Marc Streit, Leiter der Hans-Nüchter-Sternwarte in Fulda, macht es uns tatsächlich schwer.
Der Vollmond ist auch noch ein Vollmond in Erdnähe. Der ist nochmal extra hell. Das heißt, man wird tatsächlich, man muss es ehrlich sagen, nicht allzu viele Sternschnuppen sehen können. Zumindest die ganzen Lichtschwächeren, die gehen natürlich unter. Aber auch die Wahrscheinlichkeit, richtig helle zu erwischen, ist natürlich in dieser Nacht höher, sodass es sich immer noch lohnt, auch nach den hellen Sternschnuppen Ausschau zu halten. Wenn man nicht gerade Richtung Mond schaut, sondern vielleicht den Mond im Rücken hat und ein bisschen Geduld mitbringt, mehr als in den Jahren sonst vielleicht, dann hat man immer noch eine gute Chance, die ein oder andere Sternschnuppe zu erwischen.
Das absolute Maximum an Sternschnuppen erreicht uns in der zweiten Nachthälfte. Marc Streit rechnet dann mit etwa 20 Sternschnuppen, die man pro Stunde beobachten kann.
Man braucht keinerlei Hilfsmittel. Im Gegenteil, das ist sogar hinderlich. Also weder Fernglas noch Fernrohr. Dann würde man die meisten Sternschnuppen verpassen. mit dem bloßen Auge schauen und möglichst viel vom Himmel im Blick behalten.
Am besten eignen sich dunkle Orte weit weg von Siedlungen und Dörfern. In der Rhön bieten sich da die Himmelschauplätze an, aber auch beispielsweise das Schwarze Moor. Dass es in der Rhön nachts dunkler ist als kaum woanders in Hessen, ist dem Verein Sternenpark Rhön zu verdanken. Denn er setzt sich dafür ein, unnötiges Licht zu reduzieren. Um auf die Schönheit des Nachthimmels aufmerksam zu machen, starten heute in der Rhön auch die Sternenparkwochen. Bis Ende August finden nachts Führungen und Aktionen statt. Eine spannende Fernreise, sagt Sabine Frank vom Sternenpark.
Ich treffe mich mit den Leuten schon, wenn es noch nicht so ganz dunkel ist, weil dann kann man echt noch toll erleben, wie sich so die Intensität von diesem Blau verändert, wie immer mehr Sterne raus ploppen oder der Mond geht auf, die Planeten kommen raus. Dann sieht man schon hier und da mal eine Sternschnuppe huschen, man sieht auch mal einen Satellit. Und dann kann man einfach toll beschreiben, was man da sieht und auch mal Geschichten erzählen. Und es gibt natürlich auch viele Dinge, die unglaublich spannend sind, aber die unseren Augen verborgen bleiben. Und über die kann man dann auch mal reden.
Auch in den nächsten Tagen ist die Wahrscheinlichkeit noch hoch, nachts Sternschnuppen zu sehen. Wenn Sie eine sehen, vergessen Sie nicht, sich dann auch was zu wünschen.
Auch wenn das Licht des Vollmondes etwas stört, wir erleben eine Perseidenflut am Wochenende. Und Reporter Daniel Kätner hatte Infos für uns, wie man möglichst viele Sternschnuppen erwischt. Wenn Cadillacs durch die Straßen kurven, Männer mit Haartollen durch den Kurpark oder Frauen in Petticoats durch die Trinkkuranlage in Bad Nauheim spazieren, dann ist wieder Elvis Festival. Und nun ist es wieder soweit. Zum 20. Mal treffen sich Elvis-Fans in der Kurstadt, um an den King of Rock'n'Roll zu erinnern und zu feiern. Anne-Kathrin Hochstrat berichtet für uns. Well, since my baby left me,
well, I found a new place to dwell. Der King of Rock'n'Roll. Seit 45 Jahren ist er tot. Doch für viele Fans ist er immer noch eine ganz große Nummer. Ein Idol. So wie für Michael, der zum European Elvis Festival von Wilhelmshaven nach Bad Nauheim angereist ist. Seit seinem 6. Lebensjahr ist er Elvis-Fan.
Damals war es natürlich dieser unwahrscheinliche Sound, den ich bis dahin noch nicht gehört hatte. Und im Laufe der Zeit kam halt diese Ausstrahlung, sein Charisma, dieses Einmalige. Eine Sache, die man einfach auch nicht mit Worten so beschreiben kann. Das muss man fühlen. Ja, und das hat mich im Laufe der Jahre dann echt gepackt, ne? Ja. Aber wenn es mir schlecht geht, lege ich Elvis auf.
Seit 2007 kommt der Wilhelmshavener regelmäßig zum Elvis-Festival. Wenn es nachmittags losgeht, ist überall Rock'n'Roll zu hören. In der ganzen Stadt hängen Fotos von der Zeit zwischen Oktober 1958 und März 1960, als Elvis hier gewohnt hat. Matthias Baumann ist in den letzten Stunden, bevor es losgeht, noch eifrig am Rotieren. Gäste werden untergebracht, Stühle gestellt, Securities eingewiesen. Seit 9 Jahren ist er bei der Stadt zuständig für das Elvis-Festival. Für ihn ist es auch nach all den Jahren noch besonders.
Tja, für mich macht das Elvis-Festival aus, dass eine ganz tolle Stimmung hier entsteht am Wochenende, wenn die Elvis-Fans alle kommen. Also wir haben hier geschätzt zwischen 15.000 und 20.000 Menschen in Bad Nauheim in der Innenstadt im Schnitt. Ja, also bei schönem Wetter am Wochenende vielleicht sogar noch mehr, wenn wir Glück haben. Die Stimmung, die da entsteht, ist einfach unschlagbar. Und die Elvis-Fans sind halt einfach cool.
Nicht nur Fans kommen an diesem Wochenende in die Kurstadt. Für Maria Hesterberg, Vorsitzende der Elvis Presley Gesellschaft, ist bei den Showacts Qualität wichtig. Sie müssen etwas mit Elvis zu tun haben. In diesem Jahr kommt auch er. Sugar, sugar, baby. Baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Baby. Der deutsche Elvis, Peter Kraus.
Da freuen wir uns sehr, weil Peter Kraus ist natürlich auch ein Zeitzeuge. Ja, hat das hautnah mitgekriegt, als Elvis nach Deutschland gekommen ist und vor allen Dingen seine Musik nach Europa geschwappt ist und, und. Und das sind natürlich auch Dinge, die machen einen Künstler natürlich für die Festivalbesucher nochmal umso interessanter.
European Elvis Festival am Wochenende in Bad Nauheim. Über die große Party zu Ehren des King of Rock'n'Roll hat Anne-Kathrin Hochstrat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.